Ja, wir haben gesungen, dass Gott uns begegnen will und somit auch unser Leben segnen möchte. Im Römerbrief heißt es, dass der Glaube aus der Predigt kommt, die Predigt vom Wort Gottes. Und Gott segnet sehr oft durch sein Wort. Und heute werden wir etliches auch von seinem Wort hören. Und wer möchte, wir haben auch einige Bibeln hier links und rechts an den Ausgängen. Dann kann man sich auch eine Bibel holen, um dann auch nochmal nachzuschauen, stimmt es auch, was ich euch da vorlese. Denn ja, manchmal ist es auch einfach schön, wenn man beides hat. Man hört und man liest. Es geht heute um diesen Gedanken. Gott, der Herr, kommt mit Macht. Aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 40, Vers 10. Da ist eine Bibelstelle, da steht: Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wir sind auf einem sehr hohen Berg und schauen von dort das Panorama. Kein Nebel, kein Wölkchen. Und mancher ruft dann aus: Wie gewaltig! Ja, was sich da mir so zeigt, was ich da so aufnehmen kann, wie gewaltig. Welch eine Pracht. Manchmal ist es auch, wenn wir einen ganz sternklaren Himmel sehen und uns dann auch so hinein versenken, es lange anschauen, weiter und weiter wollen wir sehen und irgendwann auch, wie gewaltig, welch eine Größe, unendliche Weite. Oder man kann das auch so am Meer vielleicht auch erleben, das schäumende Meer kann manchen so richtig begeistern, die Welle. Nicht jeder hat da so einen Blick dafür, aber manchem ist es geschenkt. Und die hören gar nicht auf zu schwärmen und sich darüber zu freuen. Jesaja spricht hier auch etwas prophetisch aus: Der Herr kommt mit Macht. Der Herr kommt so, dass der Mensch, der es dann auf einmal begreift, nur staunen kann. Bei manchem ist es vielleicht so, dass er sich sogar fürchtet, wie gewaltig Gott kommt. Ich möchte heute am zweiten Weihnachtstag über sieben Kommen sprechen von Jesus Christus. Und da werden wir sehen, dass Jesus, der damals nach Bethlehem gekommen ist als kleines Kind, dass da gar kein Fremder gekommen ist, sondern ein ganz Bekannter. Wollen wir uns das erste Kommen anschauen. Das erste Kommen als Schöpfer der Welt, das allererste Mal, als diese Welt mit dem Herrn Jesus in Berührung kam, das war bei der Entstehung dieser Welt. Gott der Vater hat durch das Wort, sein Wort, kunstvoll diese Welt erschaffen. Er sprach, so heißt es im Alten Testament, gleich auf der ersten Seite: Gott sprach und es ward. Und im Johannesevangelium in Kapitel 1, da wird Folgendes berichtet: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles, und da ist nichts ausgeschlossen, alles ist durch dasselbe entstanden. Also durch dieses selbe Wort. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann in Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch, wurde Jesus. Und in Vers 10 heißt es dann weiter über Jesus: Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein eigenes, also in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also das heißt, diese Welt, in der wir leben, kennt eigentlich diesen Schöpfer schon. Zumindest von Jesus hat diese Welt den Anfang. Unser aller Dasein hat in Jesus seinen Ursprung, ob du glaubst oder nicht. Dein Ursprung liegt bei Jesus. Und alles ist nicht nur durch ihn gemacht, sondern auch für ihn. Das heißt, das Ziel deines Lebens, überhaupt dein Lebenssinn, ist bei Jesus zu finden. Es heißt in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden. Es geht hier um Jesus. Was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer und Gewalten, also alles ist da eingeschlossen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Das heißt, dein Leben hat seinen Ursprung und sein Ziel bei deinem Schöpfer, der Jesus ist. Für Jesus ist alles geschaffen. Und wenn der Herr immer wieder kommt, dann kommt er, wie gesagt, nicht als Fremder, sondern er kommt als der Schöpfer, als der Eigentümer. Das allererste Kommen unseres Herrn war somit dies bei der Schöpfung. Nun, das zweite Kommen, was ich hier so gefunden habe, es betrifft die Zeitspanne vor der Menschwerdung. Immer wieder finden wir in der Bibel Stellen, die würdig sind, sich zu merken, die merkwürdig sind. Eine dieser würdigen Stellen, die wir uns merken sollten, ist in 1. Mose Kapitel 11, Vers 7 und 8. Es geht in diesem Zusammenhang um Folgendes: Die Menschheit hat sich ganz von Gott abgewandt, sogar nach der Sintflut. Und dann hatten sie sich etwas vorgenommen, einen Turm zu bauen, mit dem Gedanken, wir wollen uns einen großen Namen machen. Das haben manche Türme so an sich, wenn man nach München fährt, wenn man sehen will, wo ist BMW oder sowas. Die wollen sich auch einen großen Namen machen und machen sich dann auch große Gebäude, einen großen Turm. Damals war es die ganze Welt, die wollte sich auch da einen Namen machen. Und das wollte Gott so nicht. Er sah darin auch, ja, dass er in dem Leben seiner Menschen zurückgesetzt wird. Und dann spricht er, Vers 7, wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Es scheint so, dass hier Gott diese Welt besucht hat. Es heißt, lasst uns hinabsteigen. Uns? Und der Herr zerstreute hier die Menschen? Es ist hier ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn. Und hier hat der Sohn auch in geheimnisvoller Weise diese Welt besucht und hat eingegriffen in diese Welt. Das sündige Treiben der Menschen, als sie den Turm zu Babel errichten wollten, hat Gott mit diesen Worten beantwortet. Gott besuchte diese Welt. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass Jesaja tatsächlich den Herrn Jesus gesehen hat. Jesaja ist ein Prophet, der später ja gelebt hat als Turm zu Babel. Und da heißt es im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 39. Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hatte wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Seine Herrlichkeit sehen, von ihm reden, bezieht sich auf Jesus. Denn das Johannesevangelium berichtet über den Glauben an Jesus. Und nun wird gesagt, tatsächlich Jesaja hat die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Wenn ihr das nachlesen wollt, wie gesagt, Johannes Kapitel 12 und die Stelle, auf die dieses Johannesevangelium hinzielt, ist Jesaja 6. Der Herr Jesus hat sich aber auch als Bote Gottes auf dieser Welt offenbart. Nur eine Begebenheit. Es ist das Gespräch Mose mit Gott am brennenden Dornbusch. Da heißt es, in 2. Mose Kapitel 3, Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme. Also der Engel des Herrn erschien ihm. Mitten aus dem Dornbusch. Und als er hineinsah, siehe, da brannte der Dornbusch mit Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Vers 2 heißt es, der Engel erschien ihm im Dornbusch, und dann heißt es in Vers 4, und Gott spricht mitten aus dem Dornbusch. Oder eine weitere Stelle aus Richter Kapitel 2, Vers 1. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sage, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben, ewiglich. Hat wirklich ein Engel Israel aus Ägypten geführt und mit Israel einen Bund gemacht? Das war doch Gott selbst gewesen. Israel hat doch nicht einem geschöpflichen Engel sich mit einem Bund verbunden, sondern mit Gott selbst. Es gibt noch viele andere Stellen, wo auf der einen Seite heißt, und der Engel des Herrn spricht, und irgendwie merkt man, es ist nicht ein geschöpflicher Engel, sondern es ist der Bote von Gott, der Gott selbst ist. Es ist so wie ich sehe, Jesus. Und immer dort, wo dieser Bote dann auch auftritt, geschieht etwas Machtvolles, werden große Dinge auch weitergegeben. Gott handelt, so wie bei der Schöpfung durch sein Wort, so handelt er auch im Alten Testament durch diesen Boten. Und in der Weihnachtsgeschichte handelt Gott wieder, und zwar durch Jesus. Und da kommen wir zum Dritten. Er ist das Sündopfer für die Welt. Der Herr kommt mit Macht. In Jesaja Kapitel 53, Vers 2, da heißt es über Jesus: Er wuchs auf von ihm wie ein Sprössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Nun, äußerlich war Christus nicht überragend. Die Pharisäer scheuten sich nicht, ihm zu widersprechen. Auch seine Anhängerschaft, die Anhängerschaft von Jesus, waren keine besonders tolle Truppe. Lauter, ja eher ungelehrte Leute zuerst. Und wie war denn sein Elternhaus gewesen? Er kommt aus einer Zimmermannsfamilie, also nichts gegen Zimmermänner. Aber es war nicht jetzt eine besonders berühmte Sache. Keine Schulausbildung bei einem bekannten Rabbi. Äußerlich war Jesus nicht besonders auffallend. Nein, er gehört eher zu den Armen, zu denen, die keine Bleibe haben. Doch geschieht gerade durch ihn das Gewaltigste, was sich ein Mensch vorstellen kann. Das ewige Wort Gottes wurde Mensch. Der Schöpfer dieses Universums, der alle Berge und das Meer und alles erschaffen hat, dieses Universum, ist wirklich, wirklich Mensch geworden. Und warum? Wir wissen es, das können auch unsere Kinder im Kindergottesdienst sagen. Gott, der Sohn, kam, um für jeden einzelnen Menschen stellvertretend am Kreuz die Sünde zu bezahlen. Am Kreuz wurde dem Schöpfer des Universums die Schuld seiner Schöpfung aufgelegt. Und er stirbt und bezahlt jede einzelne Schuld. Wie ist es für dich? Für mich ist es, wenn ich darüber mich wirklich ja da hinein versenke, nicht vorstellbar. Und doch kann man es glauben. Welch ein Opfer auch für mich. Meine Schuld vor Gott bezahlt Gott selbst. Und ich muss die Bezahlung nur akzeptieren, annehmen, darauf vertrauen, es ist vollbracht. Der Herr kommt mit Macht. Ja, damals in Bethlehem geschah Gewaltiges. Obwohl es an vielen vorübergehen ging, als wäre nichts geschehen. Das Nächste. Christus kommt mit dem Geist, und hier ist speziell auch sein Kommen persönlich als Hirte gemeint. Als der Herr Jesus noch bei seinen Jüngern auf der Erde sichtbar war, da sprach er auch von seiner Zukunft. In Johannes Kapitel 14 spricht er davon, ab Vers 16: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann in Vers 18, da heißt es, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Sehr deutlich redet der Herr hier von Pfingsten, der Tröster kommt, der Heilige Geist. Ja, und dann sagt er, der Herr, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich selbst komme. Dann in Vers 23, da steht, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der Herr Jesus nimmt Wohnung bei seinen Jüngern. An Pfingsten kommt nicht nur der Heilige Geist auf diese Erde, sondern Christus kommt auch. Und der Herr kommt mit Macht. Was ist das Machtvolle daran? Wenn wir hier im Gottesdienstraum in die Runde schauen, dann sehen wir doch nicht allzu viel Gewaltiges, oder? Christus ist aber doch unsichtbar unter uns. Wir können ihn nicht mit unseren Ohren hören und auch nicht mit unseren Augen sehen, und trotzdem kann etwas ganz Mächtiges passieren. Was wird den Menschen, für die Christus gestorben wird oder gestorben ist, befohlen? Was wird uns Menschen gesagt? In Römer Kapitel 10, Vers 9, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Rufe zu Jesus. Rufe zu ihm. Sag ihm, dass dir deine Schuld, deine Sünden leid tun. Und dass du von der Hölle gerettet werden willst. Ruf ihn an. Rette mich. Und dann heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Johannes 1, Vers 12, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus kann wirklich in dein Herz kommen. Und wenn das geschieht, dann passiert was ganz Gewaltiges. Du wirst dann nicht Gottes Randfigur oder Gottes, in Anführungsstriche, Haustier, sondern Gottes Kind. Gottes Kind. Wenn Gott der Sohn in unser Leben eingezogen ist, dann wird unsere Stellung zu Gott grundsätzlich geändert. Sünder werden zu Gottes Kinder. Menschen werden die Ewigkeit im Haus des Allerhöchsten verbringen. In seinem Haus, im Himmel. Das allein ist fast unglaublich. Darüber will ich auch weiter nachdenken. Das soll weiter meinen Glauben ernähren, dieser Gedanke, einmal bei Gott im Himmel sein zu dürfen. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und wir dürfen dort im Festsaal bleiben. Immer. Warum? Weil Christus wieder, und zwar mit dem Geist, gekommen ist. Er hat jetzt besonders die Aufgabe, seine Schafe als Hirte zu führen. Er ist der Herr und wir sind seine Jünger. Und er will uns dorthin bringen, wo er auch jetzt schon ist. Sicher, vorher war er auch schon Hirte, aber auch Opferlamm. Jetzt, denke ich, ist stärker der Hirte betont. In 1. Petrus 2, Vers 25 steht, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und so können wir uns auch Christus anvertrauen, dass er unser Hirte ist. Und ich wünsche so sehr, dass jeder, den ich hier im Gottesdienst sehe, auch einmal im Himmel sehen werde, dass jeder diesen Hirten in seinem Herzen trägt. Deshalb die Frage an dich persönlich: Weißt du, ob du Christus ja in deinem Herzen hast, ob er in deinem Leben wohnt? Wenn nicht, ja, dann gehe nicht einfach so nach Haus. Jesus will dich retten. Es geht hier nicht um eine Kirchenmitgliedschaft. Kirchenmitgliedschaften retten nie. Nur Christus rettet. Ich komme zum Nächsten. Der Herr Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus als Leben. Wir haben vor einigen Wochen unsere Glaubensschwester Katharina Dick zu Grabe getragen. Welche Verheißung gibt der Herr Jesus seinen Glaubenden? Er sagt dem Verbrecher am Kreuz: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagt: Du mit mir, dort in Gottes Welt. Paulus sagt einmal in Philipper 1, Vers 23, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Ich, Paulus, mit Jesus zusammen, nach meinem Tod. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Sicher ist diese Aussage von dem Herrn Jesus zuerst für die Zeit der Entrückung gemeint. Jesus kommt zu seinen Glaubenden. Aber ich verstehe diese auch für jeden Einzelnen ganz persönlich. Der Gläubige wird beim Sterben von Jesus nicht allein gelassen. Wenn wir hier die Augen schließen, sind wir nicht allein. Der Hirte bleibt bei seinem Schaf und er begleitet ihn zu seiner Stätte. Obwohl der Herr Jesus in vielen von uns wohnt, sehen wir ihn nicht. Doch dann, beim Sterben, werden wir ihn sehen. Er wird uns begleiten. Und es wird dann deutlich werden, ob wir dort im Reich Gottes sein dürfen oder nicht. Es liegt von deiner Entscheidung hier auf dieser Erde ab, ob du diesen Hirten dir erwählst. Komme ich noch zum nächsten Punkt. Jesus als Bräutigam. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 heißt es: Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Auch das ist vielleicht nicht unbedingt gewaltig gleich für diese Welt. Christus kommt in den Wolken, ihn sieht man nicht gleich. Und doch geschieht hier Großartiges. War die Himmelfahrt damals gewaltig? Nur für die, die es gesehen haben. Hier fahren viele Menschen zum Himmel, zu Christus, der sie in den Wolken abholt. Wer wird da aber geholt? Alle Menschen? Wie heißt es hier? Es stehen die in Christus Entschlafenen auf. Also Menschen, die an Christus gläubig geworden waren und dann gestorben sind. Die anderen nicht. Und die an Christus glauben und leben, die erleben in dieser Zeit auch ihre Himmelfahrt. Was ist nun gewaltig? Es ist das Ereignis für den Gläubigen schon da. Aber sie werden entrückt zu einem Fest. Wir sehen hier die Eheringe. Und in Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 heißt es: Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Christus holt seine Jünger ab, um sich ewig in Liebe mit seinen Leuten zu verbinden. Und da gibt es keine Scheidung, sondern das heißt, Jesus nimmt seine Leute an sein Herz. Und er ist der Bräutigam, ja, und die Gemeinde darf die Braut sein. Und das ist für mich unvorstellbar, dass der Schöpfer, der Menschen hier erlöst hat und die dann eben an ihn glauben, dass er mit ihnen seine eigene Ewigkeit verbringt. Er verbindet sich in Liebe mit seinen Erlösten. Und ich komme jetzt zum Letzten. Er wird kommen für diese Welt. Und vielleicht ist auch dieses Kommen am häufigsten in der Heiligen Schrift erwähnt. Nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament. Gott kommt, um hier auf Erden sichtbar sein Reich zu gründen. Er kommt als König aller Könige. Und da heißt es in der Offenbarung Kapitel 19, ab Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und siehe, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist, und das zeichnet es jetzt aus, wer das ist, das Wort Gottes. Das ist der Herr Jesus. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinen Leinen. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und dieses Kommen ist sicherlich für jeden gewaltig. Das steht noch aus. Und Jesaja spricht: Siehe da, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Seine Braut kommt mit, in Klammern. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Wenn Christus so kommt, dann wird es jeder erkennen. Dann wird die Machtfrage geklärt sein. Dann wird man nicht mehr fragen, wer regiert wirklich. Da ist es deutlich. Christus, der Herr ist es. Er ist König und zwar über alle Könige. Er ist Herr von allen Herren. Und diejenigen, die mit ihm sind, die er sich erworben hat, seine Braut, seine Gemeinde, darf dabei sein. dann bricht die neue Zeit an. Christus regiert für jeden sichtbar. Für die einen zur Freude und für die anderen zum Leid. Für diejenigen, die ihr Leben freiwillig vorher Christus unterstellt haben, ist diese Zeit Wonne und Glück. Die anderen werden schmerzlich erfahren, was es heißt, Gott nicht, auch Gott in ihrem Leben haben sein zu lassen. Wir haben 7 Kommen des Herrn bedacht. Gut, dass ihr so lange auch ausgehalten habt hier. Einmal das erste Kommen als Schöpfer. Und dann das zweite, zwischen der Schöpfung und seiner Menschwerdung ist er gekommen als Bote. Dann als Sündopfer für die Welt. Und dann kommt Christus unsichtbar und er möchte Hirte sein in deinem Leben. Du kannst ihn anrufen und dein Leben ihm unterstellen. Dann wirst du mit Christus verbunden werden beim Sterben. Er kommt da als das Leben und dann als Bräutigam und als König aller Könige. Immer deutlicher wird der Herr für seine Jünger und auch für die Welt erscheinen. Amen.